Guten Morgen euch allen. Ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir heute Morgen zusammen sind, um dich zu feiern. Wir wollen dir danken, dass wir uns in Freiheit treffen können und uns einfach freuen, dass du da bist und dass du unser Gott bist. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt und überhaupt unser Denken leitest, dass wir wirklich erkennen, was richtig ist. Wir möchten dich bitten, dass du unser Denken leitest, dass du uns Weisheit gibst. Danke, dass du das verheißen hast und danke, dass wir damit rechnen können. Und so wollen wir dich loben und preisen, dass du unser Gott bist und wir heute hier auf dein Wort hören können. Herr, segne du uns. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Apostelgeschichte. Wir sind in Apostelgeschichte 1, haben letztes Mal damit begonnen. Und wie ihr vielleicht schon an der Textlesung gemerkt habt, heute geht es um Apostel. Berufene Apostel. Das letzte Mal hatten die Apostel miterlebt, wie Jesus, der Auferstandene, nachdem er ihnen 40 Tage lang erschienen war und vom Reich Gottes geredet hatte, in den Himmel aufgefahren war, wie er zurückgekehrt ist und sie allein zurückgelassen hat. Da war kurz vorher ihr Leben wirklich ganz auf den Kopf gestellt worden. Sie hatten solche Hoffnung gesetzt auf Jesus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Und dann wird er in die Hände von Menschen ausgeliefert. Er wird verurteilt. Er wird ans Kreuz geschlagen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Leben mehr durcheinander kommen kann? Sie müssen total verstört gewesen sein. Und jetzt geht dieser Auferstandene, was muss das für eine tolle Zeit gewesen sein? Nach diesem Schock der Auferstandene, aber jetzt ist er wieder weg. Was machen sie? Setzen sich hin und resignieren. Kennt ihr im Alten Testament den Elia? 1. Königsbuch, Kapitel 18. Was für ein Sieg! Ganz tolle Geschichte. Und nachdem dieser wunderbare geistliche Sieg war, 450 Baals, Priester, Propheten, nochmal 400 für Aschera, 850 Mann gegen ihn, und Gott rettet ihn durch die Situation hindurch. Da müsste man doch jubeln. Und was macht der Elia? Er setzt sich hin, nachdem er weggelaufen war. Herr, lass mich sterben. Machen das die Apostel auch? Wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen. Nein, wir lesen hier Apostelgeschichte 1, Vers 12. Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Dieser liegt nahe bei Jerusalem, nur einen Sabbatweg weit weg. Erstaunlich, sie gehorchen, das hat Jesus gesagt, machen einfach das, was er sagt, obwohl sie doch mit ganz anderem beschäftigt sind. Mit was waren sie beschäftigt? Es war nicht nur diese Bedrückung, sondern wir lesen in Vers 6 und 7, Apostelgeschichte 1, 6 und 7, da fragen sie Jesus: Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Das ist eine verständliche Frage, oder? Da war dieser Hoffnungsträger gekommen und man hatte gedacht, nun wird er doch die Römer aus dem Land werfen. Die Römer hatten ja dieses Land besetzt. Und wird sein Reich aufrichten. Gut, es war jetzt dieser Schock mit Kreuzigung, aber jetzt ist der Auferstandene da. Jetzt ist das ja noch einfacher. Und Jesus sagt, euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Sie würden so gerne verstehen, was da gerade los war. So gerne verstehen. Sie sind durcheinander, verständlich durcheinander. Sie möchten wissen, wie ordne ich ja die Zukunft unseres Volkes ein? Sie sind ja Juden. Wann richtest du dein Reich für Israel wieder auf? Und Jesus sagt, euch steht es gar nicht zu, das zu wissen. Hier im Text ist für mich eine Warnung, das habe ich zum ersten Mal gemerkt. Luther übersetzt hier Zeit und Stunde, aber eigentlich steht hier Zeitpunkte und Zeitabschnitte. Es geht nicht nur um Zeitpunkte, jetzt wird das Reich aufgerichtet, es geht auch um ganze Abschnitte. Wie sieht denn das aus mit einem Reich für Israel und Ähnliches? Das ist für mich eine ganz, ganz eindrückliche Warnung, es nicht zu genau wissen zu wollen. Und nachdem Jesus doch 3 Jahre ihnen so viel beigebracht hat, haben sie offenbar immer noch nicht verstanden, wie das mit dem Reich funktioniert. Wie das mit dem Reich Gottes funktioniert. Ich habe den Eindruck, auch in meinem Leben schon gehabt und habe das bei so manchen Christen heute, dass man sich so viel mit Zukunft beschäftigt. Und wie sieht die Endzeit aus? Und wie hängt das zusammen und jenes? Und wisst ihr was? Ich finde das Thema ganz, ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Und ich habe mich da intensiv schon mit beschäftigt. Ich habe auch nicht wenige Seiten schon drüber geschrieben und veröffentlicht und alles. Und wenn ich in meinem Leben zurückdenke, war dann immer die Gefahr, dass ich mich nur noch damit beschäftige, mit dieser Zukunft, die ja so spannend ist, und nicht mehr dazu komme, zu dem, was die Apostel hier machen. Bei allen spannenden Fragen, sie gehorchen einfach. Jesus hat gesagt, geht nach Jerusalem und wartet dort auf die Kraft aus der Höhe, wartet darauf, dass der Heilige Geist kommt. Und sie schieben alle ihre spannenden Fragen zurück und gehorchen. Ich würde mir wünschen, für mich selbst und für jeden von uns, dass wir viel mehr gehorchen, viel mehr nachfolgen und uns ganz intensiv mit dem beschäftigen, was Jesus jetzt und hier und heute von dir und mir will und uns daneben auch noch mit solchen sehr biblischen Fragen beschäftigen, ja. Aber was ist der Schwerpunkt? Und manchmal konzentriert man sich nicht nur darauf, auf solche Fragen, sondern man fängt auch noch an zu streiten. Haben wir hier bisher nicht gehabt. Ich bin jetzt 14,5 Jahre in der Gemeinde und glücklicherweise davon blieben wir bisher verschont. An anderer Stelle hatte ich das schon, ja, zu Genüge, hätte ich fast gesagt, viel zu viel. Und manchmal kommen Leute auch hier in diese Gemeinde, das hatten wir in der Vergangenheit auch, und wollen den Leuten ihr neuestes Endzeitmodell beibringen. Und machen den ganzen Laden verrückt. Bitte lasst euch nicht durcheinander bringen. Wir können hier lernen, es geht um Nachfolge, jetzt und hier und heute. Und das steht über allem. Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Dort hielten sie alle einmütig fest am Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Geschwistern. Was machst du, wenn dein Leben völlig durcheinander geraten ist? Wenn Gott dir auch gar nicht gesagt hat, wie es jetzt genau weitergeht, das, was du erwartet hast, hier Reich für Israel, das hat Jesus gesagt, kommt nicht. Wie geht es jetzt weiter? Du gehst mit Geschwistern zusammen und bleibst mit ihnen im Gebet und wartest darauf, dass Gott handelt. Jesus hat hier angekündigt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Wisst ihr, wie die sich gefühlt haben? Alles nur nicht kraftvoll. Alles nur nicht kraftvoll. Und dann gehen sie mit anderen zusammen und gehen ins Gebet. Sie machen nicht irgendwelche Bemühungen, jetzt müssen wir irgendwie durchstarten, jetzt brauchen wir ein Programm, wie wir die Sache angehen, oder? Nein, sie gehen zusammen ins Gebet. Dabei hat doch Jesus diesem Petrus, der auch dabei ist und der gleich das Wort ergreifen wird, gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ja, also Herr, jetzt wird's Zeit zum Gemeindebauen, oder? Nein, erst ins Gebet und da steckt noch mehr drin. Wir brauchen Gemeinschaft, um losgehen zu können. Und dann werden sie, und das erleben wir die Apostelgeschichte hindurch, dann werden sie nicht nur Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt, sondern sie werden, so wie es im gleichen Vers steht, Zeugen Jesu sein, in Jerusalem angefangen, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Das kommt aus der Stille heraus und aus der Begegnung mit Jesus, der gemeinsamen Stille und der gemeinsamen Begegnung und aus dem gemeinsamen Warten darauf, dass Gott handelt. Ich glaube, wir alle kennen so manches, was uns genau davon abhält. Das kann Schönes sein. Schönes. Wunderschöne gemeinsame Feste. Geistliche Feste wie Familienfeste. Das kann die Karriere sein, das kann die Familie sein, das kann die Arbeit für Jesus sein und. Vieles Schöne. Ist doch toll. Und der Blick für Jesus. Wir sind mit anderen beschäftigt. Das kann Schweres sein, was uns den Blick verstellt. Sorgen, Ängste, Krankheiten, Leid und was immer auch. Ich möchte hier von den Aposteln lernen, dass es zum einen immer wieder ins Gebet gehen muss und dann muss es immer wieder in die Gemeinschaft mit anderen Christen gehen. Vers 15. Da steht der Petrus auf im Kreis der Brüder. Es waren etwa 120 Personen versammelt und sprach, Brüder, das Schriftwort musste in Erfüllung gehen, dass der Heilige Geist einst durch den Mund Davids gesagt hat über Judas, der zum Anführer derer geworden ist, die Jesus verhafteten. Da er ja zu uns gehörte und am gleichen Dienst teilhatte. Dieser kaufte von dem Lohn für seine Untat ein Grundstück, dort stürzte er, riss sich den Leib auf und alle seine Eingeweide quollen heraus. Und das wurde allen Bewohnern Jerusalems bekannt. Von daher heißt jenes Grundstück in der Sprache der Einheimischen Hakeldamar, das heißt Blutacker. Es steht nämlich geschrieben im Buch der Psalmen, sein Gehöft bleibe leer und niemand wohne dort und sein Amt erhalte ein anderer. Der Petrus empfindet da, dass einer fehlt. Jesus hat 12 Apostel berufen und jetzt sind wir nur noch 11. Diese Lücke, die muss geschlossen werden. Auch ein geistliches Prinzip. Wenn im Leib Christi irgendwo ein Glied fehlt, ein Christ entweder nicht an seinem Platz ist in einer Gemeinde oder diesen Platz nicht ausfüllt, dann wird etwas fehlen. Aber hier geht es um etwas ganz Besonderes, um diesen Judas. Judas. Hat euch diese Gestalt auch schon irgendwo fasziniert, aber auch erschreckt? Fasziniert, erschreckt, erstaunt. Wobei mich manchmal mehr Jesus selber erstaunt. Judas ist der, von dem berichtet wird, Lukas 22, während Jesus noch redete, kam eine Schar und der, welcher Judas hieß, einer von den 12, ging ihnen voran und er ging auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Da sagte Jesus zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus. Mit einem Kuss. Offenbar wollten sie ganz sicher gehen, dass sie den Richtigen verhaften. Und Judas sollte es ihnen zeigen. Und da ist dieser enge Vertraute Jesu, einer seiner 12 engsten Vertrauten, seiner Freunde. Und der liefert ihn ausgerechnet mit einem Kuss in die Hände derer, die Jesus töten werden. Das muss sich mal vorstellen. Es ist ja schon ganz übel, wenn man überhaupt verraten wird von einem Freund. Aber dann noch durch einen Kuss. Und der Judas hatte sich in Jerusalem, bei Jerusalem, im Himnontal wahrscheinlich, einen Acker gekauft, sich erhängt. Und dabei war er offenbar aber auch noch runtergestürzt. Das heißt ja in Matthäus 27, dass der Judas hingeht und sich erhängt hat. Und eben haben wir gehört, er hat sich dafür ein Grundstück gekauft und dort sei er gestürzt und die Eingeweide sollen rausgequollen sein. Was für eine Szene. Er hat sich offenbar wirklich erhängt. Vielleicht ist der Ast gerissen. Vielleicht ist das Seil gerissen, vielleicht war er in seiner Verstörtheit. Ich glaube, dass der Judas, so der Bibeltext, auch total durcheinander war, als er gemerkt hat, was er getan hat. Vielleicht hat er in seiner Verstörtheit noch nicht mal den Knoten richtig hinbekommen. Er erhängt sich, er stürzt runter und der Leib geht auf. Was für eine Szene. Was aus dem wird, der Gottes Sohn hier verrät. Für mich ist dieser Judas sehr, sehr schwer fassbar. Auf der einen Seite ist er von Jesus berufen. Johannes 6, Vers 70. Ich habe euch 12 erwählt. Euch 12 habe ich erwählt. Und auf der anderen Seite geht dieser Vers weiter und einer von euch ist ein Teufel. Johannes 13, Vers 18. Ich rede nicht von euch allen, er meint hier wieder die 12. Ich kenne die, die ich erwählt habe, aber die Schrift soll in Erfüllung gehen. Der mein Brot verzehrt hat, hat mich mit Füßen getreten. Habt ihr euch auch schon gefragt, warum er den eigentlich erwählt, wenn er doch genau weiß, wie dieser Judas enden wird? Hier steht, die Schrift muss sich erfüllen. Das ist das, was Gottes Plan ist, der schon im Alten Testament angekündigt war. Und ich kann dazu nur sagen, mir sind Gottes Pläne oft zu groß und wunderbar. Ich verstehe es nicht wirklich hier, außer ich bringe Gottes Liebe ins Spiel, der genau diesen Weg ausgewählt hat, dass Jesus einmal ans Kreuz gehen wird. Ans Kreuz gehen wird. Als Jesus selber das ankündigt, da sagen Petrus und sicher die anderen auch, also das kannst du auf keinen Fall machen, Herr. Das, was du davor hast, dieser Plan, das darf nicht sein. Aber Gott hat geplant, sein Sohn wird nicht nur Mensch, er geht auch ans Kreuz. Und dazu ist dieser Judas, ja, bestimmt, erwählt. Gott will durch diesen Menschen, dass sein Sohn verraten wird. Das hört sich unglaublich an, oder? Und das ist noch milder ausgedrückt. Aber das ist der Plan Gottes, der hier kommt. Ich glaube nicht, dass er den Judas dazu zwingen musste. Das war im Judas drin. Und ich fürchte, keiner von uns kann sagen, ich hätte es nicht vielleicht genauso gemacht, wenn die Summe gestimmt hätte, ihn zu verraten. Ich glaube, dass Menschen, ich glaube auch, dass ich zu allem fähig bin. Aber es ist nicht nur dieses Verraten mit einem Kuss. Ich habe mir auch überlegt, was heißt es denn, wenn du gut 3 Jahre täglich mit diesem Judas zusammen bist. Ich versetze mich jetzt mal in Jesus. Du bist 3 Jahre mit ihm zusammen, einer deiner engsten Freunde. Und du weißt ganz genau, das ist der Verräter. Du befürchtest nicht, dass einer von unter diesen 12 mal dich verraten wird. Das ist ja schon schlimm genug. Nein, Jesus wusste ganz genau von Anfang an, wen er da erwählt und was dieser Judas einmal tun muss. Und er ist über 3 Jahre ganz eng jeden Tag mit diesem Verräter zusammen. Ich glaube, ich hätte dem Judas schon sehr früh die Freundschaft gekündigt, rechtzeitig, bevor er verraten kann. Viele von uns kennen die Stelle in Philipper 2, dass Gottes Sohn Mensch wird und er erniedrigt sich. Er steigt wirklich ganz herab und er erlebt Menschsein auch in seiner tiefsten Tiefe. Und das ist hier auch diese Szene mit Judas. Tiefste Tiefe. Es heißt in Psalm 41, Vers 10, selbst mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Das wäre auch eine Stelle gewesen, die der Petrus hier hätte zitieren können. Selbst mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Ich möchte hier auch für mich lernen, es mit Freunden, es auch mit Geschwistern auszuhalten, mit denen es für mich nicht leicht ist. Mit Geschwistern, auch leiblichen Geschwistern, mit denen man ums Erbe kämpft, mit Familienmitgliedern, die einem verraten, mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen, die einem den Stuhl absägen wollen, mit eigenen Kindern, die unverschämt gegen einen sind, mit Geschwistern hier in der Gemeinde, die einem auf die Zehen treten und. Ich bin noch am Lernen. Vers 21. Es muss also einer von den Männern, die uns begleitet haben die ganze Zeit, da Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, vom Tag der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, da er von uns weg in den Himmel aufgenommen wurde, mit uns Zeugnis von seiner Auferstehung ablege. Also einer von diesen hier. Wir brauchen einen 12. Mann. Und der muss das alles miterlebt haben, von der Taufe des Johannes, als der Dienst Jesu dann beginnt, die öffentliche Wirksamkeit, bis hin zur Himmelfahrt. Diese ganzen gut 3 Jahre muss er miterlebt haben. Einer von euch, die hier sind. Mir ist zuerst aufgefallen, dass dieser Vers 21 beginnt mit "Es muss". Es muss. Das ist ein göttliches Muss. Deshalb glaube ich, dass der Petrus hier nicht irgendwo eigenmächtig handelt. Da hatte ich auch mit meiner Frau vor der Predigt, wir waren so gemeinsam am Vorbereiten, darüber geredet. Startet der Petrus hier einfach mal was? Dann, er ist ja so ein Macher. Die Gefahr ist ja manchmal auch. Ich glaube, dass dieses göttliche Muss und diese Begründung mit Bibelstellen ganz klar zeigt, nein, das ist Gottes Plan und das hat der Petrus erkannt und deshalb, jetzt müssen wir einen nachwählen. Diese Zahl von 12 muss wieder vollständig werden. Finde ich beachtlich beim Petrus. Er weiß, okay, jetzt wird Gemeinde irgendwann anfangen. Aber er macht jetzt nicht einfach mal, wie er sich das vorstellen könnte, sondern er schaut in die Heilige Schrift, er erkennt, was Gottes Plan ist. Vielleicht hat Jesus da auch einiges dazu gesagt, Ende vom Lukas-Evangelium, als Jesus, der Auferstandene, mit ihnen durchs ganze Alte Testament geht und ihnen zeigt, wo von ihm da die Rede ist. Vielleicht hat Jesus dem Petrus das direkt gesagt. Auf alle Fälle, der Petrus schaut in die Schrift, da sind entsprechende Bibelstellen und jetzt brauchen wir einen 12. Und zwar einen, der alles miterlebt hat. Letzter Punkt heute Morgen, jetzt fangen sie an zu wählen. Da stellten sie 2 auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten, du Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige uns, welchen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst zu übernehmen, das Apostelamt, von dem sich Judas abgewandt hat, um dorthin zu gehen, wo sein Platz ist. Und sie zogen das Los, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugefügt. War ja im Alten Testament durchaus üblich. Loswerfen. Der Hohepriester hatte Lose. Wenn man den Willen Gottes erfragen wollte, Lose werfen. Gibt's mehrere Stellen. Das Prinzip dabei, bei diesem Lose werfen, lesen wir in Sprüche 16, Vers 33, in den Falten des Gewandes, also weites Gewand, wo man was verbergen kann, da schüttelt man das Los, macht mehrere Lose rein, schüttelt und dann wird eins gezogen, bisschen ähnlich wie heute immer noch beim Lotto. Und jetzt kommt's. Aber jede Entscheidung kommt vom Herrn. Also bei diesem alttestamentlichen Lose werfen, gibt man das in die Hände Gottes, genauso wie es die Apostel hier tun, und überlässt es ihm, welches Los gezogen wird. Die Entscheidung kommt vom Herrn. Ich habe mich gefragt, warum werfe ich eigentlich nicht öfter Lose? Oder so eine Münze. Im Moment müssen sich 2 unserer Söhne entscheiden, was sie beruflich, ausbildungsmäßig machen wollen. Wäre doch eigentlich praktisch. Wenn es 2 Wege gibt, dann nehmen wir eine Münze. Kopf oder Zahl. Wenn es 5 Wege gibt, dann brauchen wir eben 5 Lose. Und dann ziehen wir. Dann nehmen wir ein Gewand, ein weites und schütteln mal. glaube, dass man da vorsichtig sein muss. Dass man da vorsichtig sein muss und diesen Text richtig einordnen. Es ist erstmal auffällig, dass nachdem an Pfingsten der Heilige Geist kommt, es kein Losewerfen mehr gibt. Ich glaube, dass Losewerfen in dieser Form tatsächlich in die alttestamentliche Zeit gehört. Und auch, wir kennen es nicht anders, wohl an den Hohepriester gebunden ist oder an den König gebunden ist. Es geht um ganz wichtige Entscheidungen. Und es geht nicht um die tägliche Frage, was soll ich kochen oder was soll ich anziehen. Auch noch nicht mal an größere Dinge wie, welche Ausbildung soll ich machen. Bewegt sich irgendwo in einem ganz anderen Raum. Ich fände es trotzdem kein Drama, wenn man auch mal Lose wirft bei einer Entscheidung. Gar nicht so das Drama. Nämlich dann, wenn ich tatsächlich abgewogen habe. Wenn ich weise Ratgeber gefragt habe, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Bibel. Wo die Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, gibt es Rettung. Andere um Rat fragen bei der Entscheidung. Wenn ich Gott um Weisheit gebeten habe, wie es in Jakobus 1, Vers 5 heißt, wenn dir Weisheit mangelt, dann frag Gott. Und dann geht es hier weiter. Den Gott, der gerne gibt. Der gerne gibt. Das hat wieder mit Beziehung zu Gott zu tun. Wenn ich vertraut bin mit Gott, wird er mir einiges offenbaren an Weisheit, was zu tun ist oder zu lassen ist. Ob ich links oder rechts gehen soll. Manchmal hilft auch der gesunde Menschenverstand. Sollte man dabei nicht ganz ausblenden. Manchmal macht Gott Türen zu. Manchmal gibt Gott keinen Frieden über eine Entscheidung und gibt unterschiedliche Faktoren. Und wenn ich das alles wirklich sorgsam geprüft habe und es sind immer noch zwei scheinbar gleichwertige Möglichkeiten da, wenn du dann einmal loswerfen musst, weil eine Entscheidung fallen muss, wollen wir mal ganz gnädig sein damit. Wenn du das jeden Tag musst, dann stimmt was nicht. Das ist etwas, was ich auch aus diesem Text immer wieder neu mir sagen lassen muss. Wir sind von Gott immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Und wir sind verantwortlich für Entscheidungen. Und wir müssen die ganzen biblischen Angaben, die biblischen Möglichkeiten, seinen Willen zu erkennen, alle wirklich ergründet haben. Und dann kommt es in den allermeisten Fällen dahin, dass wir eine Entscheidung treffen können, von denen wir sicher sind, das ist die bestmögliche Entscheidung. Und da möchte ich euch Mut machen. Bitte werft nicht ständig die Münze. Wartet auch nicht ständig auf den Zettel vom Himmel. Der kommt in der Form nicht. Ich hätte es manchmal gern, ihr auch. Zettel vom Himmel, entweder links oder rechts und alles ganz, ganz eindeutig. Gott hat uns nicht zu Marionetten gemacht, sondern er hat uns als seine Kinder berufen. Und wenn wir in einer Beziehung mit Gott stehen, dann wird er uns genau die Weisheit geben, die nötig ist, um Entscheidungen zu treffen. Wir sind heute Morgen mit den Aposteln vom Ölberg runter, wo sie eben noch erlebt haben, wie Jesus sie verlassen hat, in den Himmel gegangen ist. Vom Ölberg runter nach Jerusalem. Sie haben sich zusammengesetzt in Gemeinschaft und Gebet, um auf das zu warten, was er vorausgesagt hat, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. Und sie haben die Zeit genutzt, bis die Kraft des Heiligen Geistes kommt, Pfingsten, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben und um diese Lücke zu schließen. Sie haben aufgearbeitet, was mit diesem Judas mitten in ihrem Zwölferkreis geschehen war und haben diesen Kreis wieder vervollständigt. Ich bin froh, dass Gemeinde Jesu auf die Art und Weise begonnen hat. Offenbar mit ganz normalen Menschen, die für uns vorbildlich sind. Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir miteinander aufstehen und dass wir zu Gott beten. Ich mache den Abschluss. So wie es hier heißt, sie waren beisammen, wohl 120 Leute dann auch, und haben miteinander gebetet.